Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung hier. Heute wieder mit tollen Gästen, mit denen ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe unterhalten habe und die in diesem Jahr auch auf dem Reeperbahn Festival zwischen dem 20. und 23. September zu sehen sein werden. Und zwar Girl Woman. Das Bielefelder Bandprojekt, bestehend aus Axana und Rasmus Exner, machten wohl ja so erstmalig vor ziemlich genau 3 Jahren auf sich aufmerksam, als sie nämlich die Single Rote Riesen schlafen nicht veröffentlichten und mit diesem atmosphärischen Elektropop-Song gleich mal einen Streaming-Hit landeten. Und in eben diesen hören wir jetzt einfach mal zur Einstimmung rein. Ich bin Leonie Möhring und das hier ist Girl Woman. Will man tanzen oder innehalten? Ist das Musik, um im Club eins mit der Masse zu werden oder doch lieber allein zu Hause am Fenster die schlafende Stadt zu beobachten? Irgendwie beides, was dann wohl auch den Zauber des Songs ausmacht und bei denen, die gern in die Nacht, aber auch nur von der Nacht schwärmen, gleichermaßen gefeiert wurde. Aber mal der Reihe nach wollen wir erstmal sehen, wie und woraus Girl Woman überhaupt entstanden ist. Bevor wir das klären, habe ich Axana und Rasmus bei unserem Videogespräch aber erstmal gefragt, wie es ihnen derzeit denn überhaupt geht und wie der sich nun gerade vollends entfaltende Sommer für die beiden angelaufen ist.
Ja, also ich bin total verheuschnupft, muss ich zugeben, und kann den Sommer nicht so ganz genießen. Aber ansonsten geht's uns ganz gut. Wir sind umgezogen, wohnen jetzt in einem Industriegebiet. Das ist auch nochmal ganz spannend und neu für uns. Der Sommer ist hier auch nochmal ganz anders, muss ich sagen. ja. Und uns zu zweit geht's eigentlich so mit Musikmachen auch wieder ganz gut. Ich hatte eine kleine Schreibblockade. Die habe ich überwunden. Und jetzt sind wir wieder fleißig am Schreiben und Musik machen. Ja.
Fühlt sich sicher gut an, wenn man es geschafft hat, so eine unliebsame Mauer im Kopf wieder einzureißen, kann ich mir vorstellen. Es gibt ja MusikerInnen, die dafür schon richtige Strategien entwickelt haben, weil sie ja diesen Zustand schon mehr oder weniger gewöhnt sind. Ich habe allerdings auch schon mit Leuten gesprochen, für die das Wort Schreibblockade scheinbar gar nicht zum Vokabular gehört. Ich habe Axana mal gefragt, welcher Sorte sie wohl angehört.
Ich hatte das vorher ehrlich gesagt noch nie. Eigentlich blubbert es immer so aus mir raus. Und ja, irgendwie war das, ich glaube, dem ganzen Chaos um mich rum geschuldet, dass da plötzlich einfach nichts mehr rauskommen wollte, oder ich auch nichts mehr rauskommen lassen habe, was ich dachte, was von Bedeutung wäre oder nicht von Bedeutung wäre. Irgendwie sind es ja strange Zeiten mit Krieg und mit, ja, wenn man dann irgendwann älter wird, auch ganz viel Tod um einen rum. Und manchmal hat man dann das Gefühl, ach, das, was ich sagen wollte, das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so wichtig. Das interessiert sowieso keine Sau jetzt gerade.
War auch ein ganz schöner Akt so, ne? Irgendwie.
Ja, es war schon Kampf.
War schon ein richtiger
Kampf. Es war ein richtiger Kampf, ja.
Und wir haben auch einfach viel geschrieben in den letzten 3 Jahren so. Also seit 2019 einfach wahnsinnig viel geschrieben. Ja. Und ich glaube 2021, wenn ich mich jetzt nicht vertue, ist ja das Album auch rausgekommen. Und für so ein Album, da landen dann irgendwie so 12 Songs drauf oder so. Und man hat ja vorher nicht 12 Songs geschrieben.
Sondern einfach viel mehr. Und das war dann halt so die Auswahl, die halt draufgekommen ist.
Und dann war auch Covid und viel und so. Und dann war, glaube ich, auch so ein bisschen einfach wenig Input. Ne? Und Maurice, unser A&R von Staatsakt, hat halt auch mal gesagt, so wenn kein Input, dann kein Output. Und
ich fand, ja, oder zumindest ja. was so an Input ankam, reinkam, war halt irgendwie speziell. Irgendwie. und viel auch so krass entfremdet, also weil man so viel über die Nachrichten irgendwie mitgekriegt hat, von Unruhen irgendwie, es kriegt man immer mit, schon klar, aber irgendwie hat es mich ganz besonders berührt, weil wir wir wollten eigentlich mit der Familie so eine transsibirische Eisenbahntour machen und die Geburtsorte meiner Eltern besuchen. Und plötzlich ging das nicht mehr. Und irgendwie war das für mich eigentlich so, ich habe mich da mega drauf gefreut. Ich war irgendwie richtig on fire, weil wir irgendwie sind so...
Du hast Russisch gelernt.
Ich habe extra Russisch gelernt dafür, ja, genau. Oder wieder gelernt, so, ja, wieder gelernt. Und plötzlich war das alles so weg irgendwie. Ja, alles war irgendwie strange, ja. Und dann war die Oma plötzlich weg und dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt geht die Welt unter. Aber die Welt ist noch da. Nur ein bisschen kaputter als vorher vielleicht.
Tja, das sind dann die von Roger Wilhelmsen wahrscheinlich so schön als Knacks beschriebenen Momente im Leben, in denen sich Situationen, Beziehungen oder ja eben ganz groß genommen das eigene Leben unwiderruflich ein Stück verändert, die Biografie feine Brüche und Risse bekommt und ja, ohne dass man irgendwas dagegen tun kann, fortan etwas anders ist. Dafür gibt's ja aber auch, um ein wenig beim Metaphorischen zu bleiben, Kintsugi zum Beispiel. Also die Kunst, eben diese Bruchkanten und Scherben wieder zusammenzufügen und vielleicht sogar mit etwas Gold zu veredeln, sodass das Ganze sogar noch ein Ticken Schönes mit aus dem Unglück nimmt. Aber das ist natürlich nicht immer so leicht und kreative Prozesse als heilsames Gegenmittel für persönliche oder auch weltliche Krisen zu verstehen, ist mitunter auch tückisch. Denn auch wenn wir in einer Zeit leben, in der man vermeintlich aus allem etwas Konstruktives machen kann, jede Schwäche in eine Stärke transformieren soll und Hürden einfach nur als Chancen verklären kann, manchmal ist es auch einfach nur schwer. Punkt. Nicht jede Destruktivität lässt sich in Schöpferisches verwandeln und auch nicht jedes negative Gefühl zu etwas Gutem.
Das fällt mir ja sowieso relativ schwer. Also, ich glaube, so das Destruktive ist ja irgendwie auch ist schon auch ein Teil von mir. Ich glaube, wenn ich das auch häufig nicht so ausstrahle nach außen hin, ist das schon auch ein großer Teil meiner Kunst, so das Destruktive. Und ich glaube, manchmal wird es vielleicht einfach ein bisschen viel Destruktivität, die sich dann so kumuliert zu einem Haufen Scheiße. Aber Destruktivität, wa? Mhm. Genau. Ja, wenn man, keine Ahnung, wenn man halt Radio hört, egal was du irgendwie hörst, dann ist doch viel auch gerade im Moment zumindest, ist doch irgendwie Happy Sound. Und ich habe auch ehrlich gesagt sehr ernsthaft nach meinem Happy Sound gesucht, aber ich glaube, ich habe keinen Happy Sound. Ich glaube, da ist kein Happy Sound. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber für jetzt muss ich sagen, ich glaube, da ist kein Happy Sound.
Muss ja auch gar nicht. Und wer sagt überhaupt, was ein Happy Sound sein soll? Aber ist diese schwierige Phase letztlich auch dafür verantwortlich gewesen, dass zum Beispiel auch bei Social Media in letzter Zeit, bei Girl Woman, ich sag mal, nicht wirklich etwas los war? Ich habe ja Instagram eigentlich nur dafür, um mich für meinen Job da irgendwie schlau machen zu können, muss man sagen. Und bei Girl Womans Account war es regelrecht auffällig, wie, wenig Output da zu sehen war. Ist ja nicht gerade oft heutzutage. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob ich es da mit einer raren Spezies zu tun habe, die schlichtweg auf diesen Kanälen kein Sendungs- oder großes Geltungsbedürfnis hat, oder ob es hier einfach gerade nur sehr still ist, weil eben, nicht viel passiert. Axana gab mir darauf eine, recht klare Antwort.
Social Media ist mein Feind. Und ich versuche mich gerade mit meinem Feind anzufreunden. Und ich bin so gar nicht Social Media und ich konnte nie was damit anfangen. Und ich weiß nicht, was man da machen soll. Und es interessiert mich auch nicht, was andere da machen. Und ich versuche, Instagram ist schon wirklich das höchste der Gefühle. Und ganz gerne gucke ich mir da Kunst an tatsächlich. Also ich das mache ich schon ganz gerne. Aber jetzt soll man da ja auch so Stories machen und so ein Quark. Nee, das ist alles überhaupt gar nicht meins. Irgendwie, das ist an mir vorbeigegangen. Ich ein Format, mit dem ich nichts anfangen kann, tatsächlich. Ja.
Ich finde, es ist auch immer so eine ganz seltsame Entzauberung, die man irgendwie macht von sich selber. Also es gibt wahnsinnig viele Künstler, also MusikerInnen, die ja auch da sehr, sehr, sehr viel zeigen von sich. Und ich finde es immer einfach entzaubernd am Ende des Tages. Und zum Beispiel, wir haben vor ein paar Wochen Blexi Dahu live gesehen, die kennst du bestimmt auch. Das finde ich bei denen ganz spannend, weil die irgendwie so eine ganz, also die sind auf Instagram super witzig. Also es war schon so ein bisschen hilarious, wenn die so ihre Stories machen. Aber machen ja eigentlich ziemlich ernste Mucke und sind dann auch so ein bisschen mystisch auf der Bühne und so. Und das ist die einzige Band, die ich kenne, bei denen das irgendwie wirklich so...
Bei denen funktioniert das ja wunderbar, ne? Bei denen das
irgendwie trotzdem so funktioniert. So ein ganz komisches Spannungsfeld aus Nahbarkeit, aber trotzdem unerreichbar. Ja. Das war ganz
Ja, und
ganz
trotzdem... Cool. Habe ich halt kein Bedürfnis, mir das anzugucken. Ja. Also, also live immer voll gerne. Oder ja, ich glaube, ich dieses bewegte Bildformat oder so, das juckt mich, glaube ich, nicht so. Auch was Filme angeht und so. Also ich finde einfach, Ton interessiert mich total und ich höre total gerne Radio ohne Bild. Einfach oder auch Hörspiele. Also ich höre einfach gerne Dinge. Und
stimmt, du bist echt so ein Hörspielmensch, ne?
Voll. Ja, und dieses Bild dazu, das macht für mich nicht besser, sondern eher schlechter im Zweifel. Und ja, vielleicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht ist das auch das die Wurzel, weshalb ich Social Media nicht so für mich nutzen kann. Und es fällt mir unfassbar schwer, auch in eine Kamera reinzugucken, merkst du ja gerade auch vielleicht, und reinzusprechen, weil ich mit diesem Bild, ja, das Bild um mich rum ist halt auch schön.
Kann ich total gut nachempfinden. Ich persönlich habe mir ja auch nicht umsonst das Medium Radio als Berufsfeld ausgesucht. Aber muss ja auch nicht sein. Und das, was Rasmus über Blexi Dahu sagt, kann ich auch unterschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie regelmäßig ihr hier am Start seid bei Ruhestörung, aber ich hatte ja Sängerin Janine der Band auch schon mal vor einiger Zeit hier zu Gast. Und da konnte man ebenso sehr gut ihre Einstellung zu dem ganzen Medienzirkus mitunter heraushören. Hört in die Folge gerne mal rein bei Gelegenheit und wenn es euch interessiert. Mich hat jetzt erstmal interessiert, was denn Girlwomans oder vielleicht konkreter in diesem Fall Aksanas erste musikalische Prägung oder vielleicht Inspiration war. Nach meinen Recherchen vorab spielten da ihre Großeltern eine nicht unwesentliche Rolle.
Voll, also meine Großeltern, also beide Seiten. Ich hatte ganz tolle Großeltern, die super musikalisch waren. Davon sind jetzt nicht mehr so viele übrig geblieben. Ich habe noch eine Oma. Aber ich glaube, so dieses Musikmachen und auch, dass ich halt Bock gekriegt habe, Musik zu machen oder zu singen eigentlich auch viel mehr noch, mich darüber auszudrücken, ist halt in so in so familiären Opa, Oma, wir sitzen da beim Mittagessen und die beiden singen halt Momenten entstanden. Und was mich daran so fasziniert hat, war einfach, da lag so ein krasser Zauber in der Luft. Ich habe auch nicht jedes Wort verstanden. Die haben meist so auf Russisch gesungen und dann im Duett. Und wir saßen einfach eigentlich andächtig da und haben uns das angehört. Und immer eigentlich schon drauf gewartet, so dass Oma zum Essen ruft und wir wieder was hören dürfen. Und das war unglaublich schön. Und wir haben auch so über Musik auch viel so selber singen und selber tanzen. Mit den ganzen Cousinen und Cousins so zusammen sein und das zu feiern über das Singen, gemeinsame Singen. Das war irgendwie immer total präsent so für mich und hat mich, glaube ich, mehr berührt als vieles andere so. Und irgendwann war so für mich klar, ich will das auch. Ich will auch so mich ausdrücken können. So, ich will auch singen. Habe ich eine ganz lange Zeit gar nicht gemacht. Ich habe Geige gelernt, was ja eigentlich der Stimme auch relativ ähnlich ist, aber auch noch mal ein Instrument dazwischen ist, zwischen dir und deinem Schaffen so. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh ja, Gitarre ist toll und Klavier ist toll und habe irgendwie ganz viele Instrumente ausprobiert und dachte, boah, alles voll geil, aber ich bin noch nicht glücklich da. Ich glaube, ich muss alles aus der Hand legen und muss mich benutzen als Instrument. Ich muss das so machen, wie meine Großeltern das machen und die alle keine Instrumente gelernt haben, aber halt unfassbar singen konnten. Und ja, da kommt das her, fürchte ich.
Ihr habt's ja sicher gerade schon mitbekommen. Ein Teil von Aksanas Familie, wie eben besagte Großeltern, haben russische Wurzeln. Ist da vielleicht auch neben der intensiven Liebe zur Musik auch ein wenig die so oft beschriebene, naja, russische Schwermut zu ihr hinübergeschwappt, die sich zum Teil ja auch in ihrer Musik wiederfindet? Oder ist das wie, ja, keine Ahnung, Franzosin, Romantik oder Britin, Schwarzhumorigkeit nachzusagen, auch einfach nur so ein Klischee, das sich aber eben immer wieder auch zu bestätigen scheint. Einfach, weil man vielleicht aber auch ja, schneller das sieht, was man eben sehen möchte.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen, was du sagst. Man sieht und man hört, was man möchte und will. Und es gibt ja auch so Polka-Sachen und so, die überhaupt nicht melancholisch sind. Es gibt auch, also ich glaube, es gibt wirklich beide Seiten. Und ich glaube, das Spannende ist immer dieses Bipolare auch. Dieses total euphorische Feiermusik und gleichzeitig diese ganz schwere melancholische Seite. Und die reiben sich so aneinander auf irgendwie. Und das ist, ich finde, ein ganz spannendes Verhältnis. Und vielleicht ist es ein Klischee. Aber ich glaube, das Klischee ist nicht ganz vollständig, weil für mich fehlt da eben dieses Bipolare drin. Und ja, ich glaube, wenn wir russische Musik zu Hause gehört haben, dann war da immer beides. Also da war immer eine Schwere natürlich auch. Klar, auch so in so Volksliedern. Aber auch eine Feierkultur irgendwie, das auch.
Ein Dualismus, der sich, wie gesagt, auch irgendwie trotzdem ein bisschen bei Girl Woman heute wiederfindet. In meinem Augenwinkel liegst du still. Ich krieg dich da nicht raus, auch wenn ich will. Wir haben längst Kontakt verboten. Im Dunkeln seh ich für uns rot. Aus ihrem 2021 erschienenen Album Das große Ganze, der Song Prisma. Wie Aksana wortwörtlich ihre Stimme gefunden hat, haben wir also schon mal erfahren. Aber zum Thema Geige habe ich schon mal noch eine kleine Frage. Man hört es ja immer wieder unken, dass es beim Geigespielen oder viel besser Geige lernen mitunter ja schon mal ganz gut und gern bis zu 5 Jahre dauern kann, bevor das, was man da macht, vom Gequietsche in halbwegs passables Musizieren übergeht. War das bei Aksana auch so oder hat sie den Zugang da vielleicht ein bisschen schneller gefunden?
Ich weiß nicht, was ich gefunden habe. Also ich habe auf jeden Fall immer festgestellt, ich bin nicht so gut. Aber ich fand es halt richtig geil einfach, das Instrument. Und ich war 5 und wollte das halt unbedingt so. Und meine Eltern waren schon so ein bisschen, das ist so schwierig und ob Aksana das so und so. Und ich war auch mal so ein kleiner Wutkloß, der immer, wenn das dann nicht funktioniert hat, dann immer direkt ausgerastet ist. Ich bin häufig ausgerastet und heute weiß ich auch, ich bin nicht eine begnadete Geigerin. Wäre auch nie aus mir geworden, aber ich liebe dieses Instrument so sehr und ich mag es gerne hören. Ich mag es noch mehr hören als spielen, aber ich mag es auch gerne spielen mittlerweile. Und ich glaube, bei mir hat es deutlich länger gedauert als 4 Jahre, dass man sagen kann, ach, spiel doch mal was vor auf der Geige. Waren bestimmt 8 Jahre oder
außer
so.
Außer die gutmütigen Großeltern, die
sowieso alles meine Eltern und die Großeltern. Dann die sowieso, oh, ja, genau, aber ja, aber ich liebe dieses Instrument und ich finde, es hat eine ganz besondere Magie und vielleicht auch tatsächlich halt, weil ich finde, das ist einfach der menschlichen Stimme so unfassbar nah. Obwohl man es ja nicht durch irgendwie durch den Atem zum Schwingen bringt oder so, sondern halt wirklich mechanisch durch, ne, durch den Bogen, dass die Schwingung erzeugt, aber irgendwie trotzdem ist es der Stimme echt nah, finde ich. Und vielleicht ist es deshalb auch, dass mich das immer so, ja, hat mich krass fasziniert. Aber es war wahrscheinlich, ja.
Quietsch, quietsch.
Ja, natürlich. Ist auch heute noch quietsch, quietsch teilweise, ne? Also so, ich hätte, glaube ich, besser daran getan, also wenn ich jetzt wirklich irgendein Instrument hätte irgendwie ganz toll lernen wollen, hätte ich, glaube ich, besser daran getan, früher Gitarre zu lernen. Aber ich wollte mit 5 unbedingt Geige. Wollte ich auch ganz lange, immer.
Dann ist es so. Und es ist ja auch nicht immer bedeutsam, ob aus einem oder einer dann der nächste Yehudi Menuhin oder Ann-Sophie Mutter wird. Es soll ja in erster Linie Spaß machen und einem optimalerweise den Zugang zu seinem musikalischen Ich öffnen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die eigene Frustrationsgrenze nicht allzu oft überschritten wird. Und apropos Frustrationsgrenze, da wären wir auch schon wieder bei der Blockflöte, die ich hier so gerne immer wieder mit aufnehme, die bei so manch einem jungen Menschenkind dann doch für eine ziemlich hohe gesorgt haben dürfte. Dieses Instrument ist jedoch an Aksana, zumindest so wie ich das mitbekommen habe, vorbeigegangen. Glücklicherweise? Oder wie steht sie zu dem Instrument?
Ich finde Flöten eigentlich ehrlich gesagt ziemlich geil. Ich weiß aber nicht, ob das so... Die Blockflöte ist irgendwie, finde ich, so ein merkwürdiger Auswuchs der Flötenfamilie. Aber ich finde Flöte eigentlich ziemlich, es gibt echt geile Flöten. Und so auch so in der, ach, was fällt mir ein, weiß ich nicht, in der irischen Volksmusik gibt's das ja auch so viel. Und ist eigentlich ein geiles Instrument, Flöte. Aber Blockflöte tatsächlich merkwürdig.
Gut, hätten wir das also auch noch geklärt. Aber weder Flöte noch Geige waren es, die Aksana auf dem Weg zu ihrem ersten Song begleitet haben. Wie kam der denn zustande? Und worum ging es darin? Erinnert sie sich daran noch?
Ja, ich hatte so ein Keyboard. Das konnte man, das war großartig. Das hatte auch nicht so viele Oktaven. Es hatte so ganz viele Selbstspiel-Sounds auch. Und da würde ich sagen, habe ich, glaube ich, so, wann sind wir umgezogen? Ja, so im Alter von 13 vielleicht, so meinen ersten Song geschrieben. Mit so einem, an diesem Schrott-Keyboard. Ja. Weil Gitarre spielen zu dem Zeitpunkt konnte ich nicht. Aber so Tasten drücken ging ja. Und genau, und da ging es irgendwie völlig freaky um so Drachen. Dragons. Ja, ich glaube, also ja, das war so der erste Song, der auch so der Struktur hatte und wo ich, glaube ich, einfach einen Text zu geschrieben habe. Komisch fand ich habe mit Englisch angefangen, also mit Texte auf Englisch schreiben, weil ich immer nicht Deutsch fand ich immer so befremdlich irgendwie, obwohl ich ja auch mit so ja, gar nicht unbedingt mit englischen. Ist man mit englischer Musik aufgewachsen in den 90ern? Ja, auch klar, auch. Das
ist schon Popmusik,
aber,
Englisch.
Ja, aber da gab es auch so viele deutsche Künstler, die man Tic-Tac-Toe und sowas, hat man doch auch alles dann so mitgesungen. Und so, aber irgendwie war für mich so Deutsch voll, ja, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch zu nah. Und das Wort Drache klingt halt auch nicht so geil auf Deutsch. Drache, hä, Dragon. Hä, ist voll geil, Dragon. So, ja, weiß ich nicht.
Da hat sie natürlich zweifellos recht. Drache ist so ein Paradebeispielwort für die deutsche Sprache, bei dem andere Nationen vermutlich sagen würden, siehste, genau so klingt Deutsch, kratzig und schroff. Dragons also. Und gab es für die beiden denn einen bestimmten Moment, der sich aufgetan hat und offenbart hat, wo man so dachte, ah, das ist also Musik und die spricht vielleicht dann eben auch mehr zu mir, als mich vielleicht auch nur von der Seite im Dudelfunk anzuschauen.
Magst du antworten? Mein Gehirn muss noch rattern.
Ja, also ich glaube, ich war eigentlich von fast allem immer total begeistert. Bin, glaube ich, da zumindest in der musikalischen Hinsicht ein extrem begeisterungsfähiger Mensch und habe eigentlich immer alles aufgesogen. Das war bei mir, glaube ich, das erste Mal, was so komplett über den Horizont ging, war halt Jazzmusik. so mit 16, 17, bin auch sehr dörflich irgendwie aufgewachsen, da spielte das natürlich so gar keine Rolle. Also meine Eltern, die haben halt immer so 80er-Jahre-Pop gehört, so Frankie Goes to Hollywood und so, auch ganz toll, hat mich auch irgendwie geprägt auf eine Art und Weise, aber das Jazz war dann nochmal so komplett raus. Habe ich auch 3 oder 4 Jahre total viel Jazzgitarre gespielt, habe Unterricht genommen, bin so in die nächste Stadt gefahren, um mir einen Jazzlehrer zu suchen und so. Und das war dann aber irgendwann over, weil hatte ich das Gefühl, das habe ich so für mich jetzt entdeckt und auch so ein bisschen so zu Ende gespielt. Und dann war, glaube ich, der nächste Flash, der so bis heute für mich anhält, eigentlich Synthesizer. Das war bei mir eigentlich so Musik konkret, diese total freakigen Sample-Sachen aus den 60ern und 70ern, wo so mit so total rudimentären Elementen einfach so Musik gemacht wird und so. Und dann, ja, einfach so zu merken, boah, Synthesizer, das ist so ein Universum für sich und überhaupt so ein bisschen mehr, also nicht so viel auf den kompositorischen Aspekt, also ich meine so Akkorde, Melodie, sondern mehr so auf den Soundaspekt zu gehen. Also wenn du nur eine einzige Note hast und du kannst so viel damit machen und es kann nach total düsterer, introvertierter Stimmung klingen, aber es kann auch nach Weltraum klingen und nach Entdeckergeist und so und alles nur eine Note und alles nur über Klang. Und das war, glaube ich, so für mich der Flash dann so im, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so Flashes, ob ich das hatte mit Musik. Also, nee, ich glaube immer nur in so vielleicht so selbsterfahrungsmäßig irgendwie, dann in so Chormomenten oder in Momenten, wo ich gemerkt habe, dass ich mit anderen Menschen zusammen irgendwie voll die Einheit werde oder bilde, wenn ich Musik mache. Oder dass Menschen nach einem Stück oder nach einem Konzert auf mich zukommen und sagen, boah, diese eine Stelle oder was hast du damit gemeint oder das hat mich so berührt. Also ich glaube immer dieses Begegnen, einander begegnen, ich glaube, das ist das, was mich auch an Musik so flasht. Ja, und dann sind wir schon wieder irgendwie so bei den Großeltern, die sich mit Musik begegnet sind und uns begegnet sind. So. Ja, ich glaube, bei mir ist es dieses Begegnen. Ich liebe Sounds, aber auch natürlich irgendwie, also ich liebe alle möglichen Instrumente. Ich finde akustische Musik geil, ich finde elektronische Musik geil. Ich kann irgendwie so viel geil finden, aber wirklich das... Ja, das Geilste an Musik ist, einander zu begegnen, finde ich. Und manchmal auch sich selbst zu begegnen und neu kennenzulernen.
Und da hat die Gute mir natürlich eine 1A-Steilvorlage hingeschmissen, kann man mal sagen. Denn natürlich wollte ich gern wissen, wo und wie die beiden ganz speziell sich denn begegnet sind, musikalisch. Ich weiß, dass es da mal eine Band mit dem schönen Namen Schatulle gab, aber ja, viel mehr eigentlich auch nicht.
Ja, Schatulle war meine erste richtige so Band mit eigenen Songs. So, also nicht covern oder, sondern eigene Songs schreiben mit Freunden zusammen. Und die Band hieß eben Schatulle. Und wir waren, hatten eigentlich auch eine spannende Besetzung. So, wir haben akustische Mucke gemacht. Ich habe Geige gespielt noch, wenn ich nicht gesungen habe. Habe auch beides zeitweise dann probiert. Und es gab ein Saxophon, es gab ein Cello und ein Kontrabass. Und ganz spät erst ist ein Schlagzeug noch dazu, so ein Schlagwerk noch dazu gekommen. Aber wir haben ganz lange so ohne Rhythmussektion quasi haben wir Musik gemacht. Also da war der Bass immer so, war unsere Rhythmussektion. Mhm. Ja, das war meine erste Band. Das war ganz spannend und aufregend und cool, so eigene Songs endlich mal mit anderen Menschen zu performen, zu machen, zu schreiben. Mhm. Aber auch voll die Aufgabe für mich, weil das so meine eigenen Lieder so mit anderen zu teilen auch nochmal und dann vielleicht auch so mitzubekommen, okay, andere Menschen, andere Interpretationen dahinter, manches ist vielleicht kitschig oder manches finden sie doof, dann muss ich jetzt damit dealen irgendwie. Ja, das war mega spannend. Ja, und über Schatulle, ich glaube, Rasmus hat Schatulle mal gemixt. Hast du uns mal gemixt?
Ich habe euch mal live gemischt, ja.
Ja, stimmt, der hat uns mal live gemischt und ich glaube, das war so der erste Begegnungspunkt.
Nee, stimmt das nicht?
Okay, ich bin mit Zeiten und Daten richtig schlimm.
Also in Bielefeld gibt es ja nicht so viele Musikclubs. Also
ah, der Bunker.
Eigentlich gibt es nur einen Club in so einer kleinen Stadt, wie das dann halt so ist. Und ja, in dem Club gibt es eben eine Session im Monat, wo man sich quasi trifft und so...
Elektrik Ulm, weil heißt die.
Genau, und da macht man... Ja. Also das Ziel ist so tanzbare, elektronische Musik zu machen, aber live. Jetzt nicht ein DJ kommt und legt auf, sondern man ist dann mit 6 bis 10 Leuten auf der Bühne und macht das irgendwie so live. Und da haben wir uns das erste Mal getroffen, da haben wir eine Session zusammen gespielt.
Ja.
Tatsächlich. Und so. Dann.
Ich konnte nicht mehr einordnen, ob das Schatulle-Konzert davor oder danach
war. Das war, glaube ich, irgendwann danach.
Okay.
Du hattest die Band noch, also du hattest die auch recht lange noch.
Ja.
Und das war dann irgendwie danach. Genau, aber da haben wir uns das erste Mal getroffen, ja.
Ja, genau, im Jazz-Bunker eigentlich, der so für, ja, in Bielefeld so, ja, für so Jazzmusik steht, auf jeden Fall. Ja, stimmt.
Ja, das ist ganz gut, in so einer kleinen Stadt kann man sich dann, läuft man sich leichter über den Weg.
Ja, es gibt nicht so viele Anlaufpunkte. Ne?
Gibt nur einen Anlaufpunkt, wo dann alle hinlaufen und dann...
In diesem Fall glücklicherweise. Wobei man sagen muss, dass das in größeren Städten auch nicht unbedingt anders sein muss. In Berlin lebt man zuweilen ja auch ein bisschen wie auf dem Dorf in seinem Kiez. Und wodurch kam dann aber dann der Impuls zustande, zusammen Musik zu machen und das ganze Projekt Girl Woman überhaupt anzustoßen?
Wir wurden damals dann gefragt, ob wir für ein Theaterstück Musik machen wollen. Das war eine Alice im Wunderland-Inszenierung.
Ja.
Und da haben wir dann das erste Mal auch zusammen richtig zu zweit komponiert. Und du hast vor allem auch auf Deutsch
geschrieben. Ich glaube, das war auch so der springende Punkt irgendwie, ne? So, da irgendwie hat da irgendwas Klick gemacht. Also das erste Mal so ambitioniert, Deutsch auch zu singen und zu texten. Es war so die große Frage, so sollen die Songs dann irgendwie fürs Theaterstück, sollen die auf Deutsch sein, sollen die auf Englisch sein, wie wollt ihr es gern haben, welche Sprache? Und ja, und dann haben wir uns für Deutsch entschieden und irgendwie hat das so in diesem ganzen Komponierprozess, hat das irgendwie voll was ausgelöst. Also vielleicht auch gerade dieses, was ich vorhin einmal so angerissen habe, dieses, dass es plötzlich so nah war und man nochmal so anders... ja, Themen noch mal so ganz anders und viel näher ja, besingen und ausdrücken konnte. So. Das war irgendwie ganz besonders. Das hatte ich zuvor gar nicht, die Erfahrung irgendwie. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Ich glaube, da ist in dem Kontext auch der Rote Riese entstanden. Oder
Zumindest erste
so...
Fragmente
oder erste, ja, so, genau. Und an dem sind wir irgendwie hängen geblieben und haben uns dann irgendwie da, am Roten Riesen sind wir hängen geblieben, richtig. Und haben uns, ja, in diese Girl-Woman-Welt zusammen begeben.
Ebenfalls aus ihrem Album Das große Ganze, der Song Die Nacht. Das heißt also, dass erst bei oder mit oder durch Girl Woman auch die deutschen Texte Einzug in das künstlerische Schaffen der beiden, speziell vielleicht Axanas, gehalten haben. Hatte sie denn aber zuvor zumindest schon irgendeinen lyrischen Bezug? Ich finde es ja immer ganz interessant, ob Songtexte eher aus der Musik bei KünstlerInnen geboren werden oder eigentlich eher oftmals auch am Anfang, also noch in der Stille stehen.
Voll, also ich habe, ich liebe Gedichte und ich habe eine unfassbare Sammlung an Gedichten und an Texten auf Deutsch. Aber ich habe irgendwie nie ernsthaft probiert, die zu singen. Also, sondern, also es war irgendwie so geschriebenes Wort, ist halt nicht gesungenes Wort irgendwie. Und es war für mich toll, das zu lesen und zu schreiben, hat unfassbar, ja, hat richtig Bock gemacht auch. Aber ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen oder vielleicht war es auch irgendwas, was mich zurückgehalten hat, die zu singen, die Sachen. Und das wäre durchaus gegangen, oder wenn ich jetzt manchmal in diese Notizen schaue, einige Dinge könnte man, einige Texte könnte man sicherlich singen, aber ich, das habe ich irgendwie nie gemacht. Ja, vielleicht war es mir zu nah, ja.
Ja, man muss halt auch erstmal aushalten lernen, ne? So eine Nähe und Unmittelbarkeit zu den eigenen Gefühlen und Gedanken, die sich ja zwangsläufig irgendwie durch die eigene Muttersprache erst ins Bewusstsein und schließlich nach außen tragen lassen. Naja, und dann kam eigentlich auch schon der Rote Riese hier in der Chronologie. Millionenfach gestreamt, im Radio gespielt, ging gut los für Girlwoman. Zumal das Stück auch gleich bei einem Label erschien, und zwar nicht bei irgendeinem, sondern beim Berliner Indie-Lieblingslabel Staatsakt. Und das war im Übrigen kein Zufall, denn niemand Geringeres als der Typ, den ihr gleich hier hören werdet, hatte tatsächlich einen ganz schönen Anteil daran.
Super Atmo, super Laune, super Party, super geil, super Urlaub, super Wetter, super Sommer, super geil, super ätzend, super hässlich, super heftig, super geil. Super horny, super sporty, super sick, super geil.
Ja, super stimmt.
Drehbuch. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Ich, Badger Stein von Friedrich Lichtenstein finde ich unfassbar gut. Sowohl die Texte als auch die Melodien als auch die Musik, also ein wahres Meisterwerk, würde ich fast sagen. Und ich es gab eine Zeit, wo ich das einfach wirklich jeden Tag hören musste. Und immer, also das hat für mich so ein Universum aufgemacht, in das ich mich total gerne geflüchtet habe. Tatsächlich. Also es hat auch so ein bisschen dieses Hörspiel-Charakterige. Also es ist für mich, ich finde es unfassbar gut. Und ja, dann kam der Riese so ins Rollen und Rasmus hatte irgendwie das versucht, und hat dann irgendwie gefragt, so, was könntest du dir denn vorstellen, wenn du jetzt irgendwie bei einem Label oder so, was könntest du dir vorstellen? Dann, natürlich konnte ich mir gar nichts vorstellen, habe gesagt, ich will da sein, wo Friedrich Lichtenstein ist. Da will ich sein. Und dann hat er das halt ernst genommen und hat halt geguckt und dann hat das Universum uns reingelassen. Und ich, ja, ich wurde dann auch häufiger, das ist, ne, so, wer ist denn das? Und mir ist erst später klar geworden, was auch eine ganz kuriose Erfahrung für mich dann war, das ist der Supergeil-Typ. Das war für mich so, nein, das stimmt nicht, das ist er nicht, das kann nicht sein. Und doch, es ist so. Weiß ich auch, es ist im Nachhinein. ja, cool irgendwie, also so die... Die Parallelen, die das Leben dann so strickt. Schön, auch.
Ja, daran wird auf jeden Fall dein sehr geringer Medienkonsum deutlich, dass du das nicht wusstest.
Ja. Nee. Ja, ich war mir überhaupt nicht klar. Für mich war dieses Badger Stein war so ein... Boah. Und ich dachte, boah, Friedrich Lichtenstein ist so krass. Ist er auch, im Übrigen. Aber ja, es war mir nicht klar, dass er auch eine Werbeikone ist.
Aber die Faszination für Badger Stein kann ich auf jeden Fall verstehen. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal neben dem supergeilen Song reinzuhören. Aber Mann, das ist jetzt auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her, also fast 10 Jahre. Damals war vor allem von einem noch nicht mal ein Hauch zu spüren, und zwar von Corona. Girlwoman ist eines dieser unzähligen Projekte, deren Anfang genau in die erste Ausbruchszeit der Pandemie fiel, was, mit Sicherheit alles andere als leicht und motivierend war, kann ich mir vorstellen.
Ja, es war total komisch.
Es war richtig weird sogar, fanden. Also sonst war Musik einfach immer tatsächlich dieses Verbindende und jetzt waren wir zu zweit in unserem kleinen Raum mit dem ganzen Equipment und haben die Musik irgendwie dann, das war auch einerseits natürlich auch irgendwie gut, weil dann da war plötzlich so eine Zeitlücke hat sich so aufgetan, die dann irgendwie mit Recording gefüllt werden konnte. Ich glaube, das wäre sonst vielleicht auch nochmal anders verlaufen, so, ne? Wir hatten auf einmal plötzlich auch Zeit, Dinge aufzunehmen und zu tun und zu machen, aber es war total merkwürdig entkoppelt.
Ja.
Auf eine Art und Weise auch. Und die Songs sind ja tatsächlich auch vorher entstanden, also
zum Großteil
vorher entstanden. Und es war irgendwie so ein
Das war schon echt ätzend.
War einfach auch ätzend.
Und für uns, also
was für uns, glaube ich, auch richtig krass war, war, dass wir überhaupt unsere Musik gar nicht ausprobieren konnten vor Menschen. Mhm. Also das, was ja auch so oder mit Menschen, mit und vor Menschen und überhaupt irgendwie, also das zu schauen, was hat das für eine Resonanz, das ganze Ding? Und so richtig wissen wir es auch immer noch nicht. Also was hat denn das für eine Resonanz? Und das war so krass, wenn man nicht spielen kann, so wirklich vor Menschen. Oder wenn, dann gab es ja irgendwann dieses Wenn. Und dann sollten aber alle bitte sitzen und ganz weit im Abstand oder in so Quadraten eingesortiert und ganz so ganz skurrile Dinge gab es dann mit Maske, ja. Also, ja, irgendwie, weird war das. Und auch ätzend auch.
Ja, und wir haben dann einfach das draus gemacht, was dann ging. Also, bei uns war es damals so, dass wir eigentlich schon den Staatsakt-Deal sozusagen hatten und das Wochenende, wo wir nach Berlin fahren wollten, um das quasi mit Maurice dann auch in Persona dingfest zu machen und alle Details zu besprechen und so, das war das Wochenende, wo dann klar war, okay, es ist jetzt fährt erstmal nirgendwo mehr irgendwer hin. Und dann haben wir damals mit Maurice telefoniert und haben uns dann aber irgendwie entschieden, nee, wir machen das doch und wir, egal, bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Und man hat ja damals dann auch gedacht, ach, dauert jetzt 2 Monate, bleiben wir alle 2 Monate zu Hause und dann ist alles wieder gut. Und es war dann anders natürlich. Es ist schon kacke gewesen einfach, richtig, richtig bekackt.
Ja, und trotzdem will ich halt auch immer sehen, dass das irgendwie dann auch eine irgendwo war, auch eine Chance war. Ich will nicht nur, dass es nur Kacke war. Oder?
Ja.
Aber es war vielleicht auch mehr, ja, es war schon auch einfach anstrengend auch.
Tja, aber was für viele ja so ein kleiner Tröster war, war der Umstand, dass plötzlich bedeutend mehr Zeit für andere Dinge da war. Da soziale, öffentliche und kulturelle Komponenten ja zwangsläufig ausfallen mussten. Für Kunst zum Beispiel. Also bildnerische Kunst. Der ist Axana nämlich auch fernab von Corona alles andere als abgeneigt und auf diesem Feld ebenfalls sehr aktiv.
Ja, ist so. Und ich bin auch echt am Jonglieren mit der Zeit immer so. Für mich ist der Tag immer zu schnell vorbei und die Nacht ist dann auch zu schnell vorbei. Und wann soll man dann noch Pause machen und pennen irgendwie? Und eigentlich schlafe ich total gerne. Irgendwie so ist es ein bisschen. Ist schon so. Ich muss malen irgendwie. Ich muss auch zeichnen. Ich muss das tun, weil es mir dann gut geht. Und ich muss aber auch Musik machen. Und dann muss ich ja auch noch Geld verdienen. Und als Künstlerin ist das echt nicht so einfach tatsächlich. Und da muss ich auch noch Zeit in der Schule verbringen. So. Und kleinen Individuen wie Kunst nahelegen. So. Sonst funktioniert das mit der Miete nicht. Und so. Ja. Das ist echt manchmal der Wahnsinn, so wie man da am Jonglieren ist, wie ich da am Jonglieren bin.
Glaube ich gern. Ist aber auch schon mal ein Blick wert, kann ich sagen. Darauf gestoßen bin ich über Girlwomans Insta-Profil im Übrigen. Dort ist nämlich eines ihrer Bilder im Prozess befindlich abgebildet und macht da auch schon einiges her, fand ich. Darauf zu sehen war zunächst, ja, am unteren Rand waren da dunkelblaue Iris und eine im Schneidersitz weilende Frau mit einem noch skizzenhaft dargestellten Hund auf dem Schoß. Ist das eigentlich mittlerweile fertig?
Ja, das ist jetzt langsam, das ist fertig, ja, die Unke heißt das. Das ist ein, ja, riesig groß und es ist jetzt fertig. Ich habe eine Schlussfirnis aufgetragen, es ist jetzt tatsächlich fertig und hängt im Atelier. Genau. Und macht mich auch froh manchmal und denk, ich habe, das ist immer so krass, wenn man so ein großes Bild gemalt hat. Man muss sich vorstellen, man hat ja jeden Strich da, jeden Pinselstrich gemacht. Und am Ende guckt man das aber an und hat zu diesen einzelnen Pinselstrichen ja gar nicht mehr so diesen Bezug, sondern nur noch zum Endprodukt. Das ist schon weird. Und man hat aber so viele Stunden da rein investiert, so viele Striche zu machen. das finde ich echt crazy manchmal. Mhm.
Ja, und wenn Aksana von groß spricht, dann meint sie das übrigens auch. Das besagte Gemälde misst nämlich satte 1,50 Meter mal 2,40 Meter. Ich verlinke euch mal die Seite von Girl Woman hier in den Shownotes. Da könnt ihr unter Paintings mal einen Blick drauf werfen. Mich würde vor allem interessieren, was ihr denkt, warum dieses Bild Unke heißt. Anyway, zurück zur Musik. Die wird nach einer Schreibblockade also jetzt fröhlich weiter angegangen, wovon man sich auch schon ein bisschen im vergangenen Jahr überzeugen konnte. Da machte Girl Woman nämlich gemeinsame Sache mit der österreichischen Band Jupen.
Irgendwie ist alles plötzlich so unendlich egal. So schaust du runter von einem Berg ins Tal. Manche Menschen gehen und andere kommen an, alles im gewohnten Gang. Die Welt dreht sich unbekümmert weiter unter mir. Sogar die Sonne lacht und ich hasse sie dafür. Wann hat was fällt?
Ja, so klang das im letzten Jahr und nun wird aber wieder an ganz neuem eigenem Material gearbeitet.
Ja, voll, genau. Wir haben gerade einen Song fertig, der ist quasi schon in der Pipeline und soll bald in die Welt gehen. Ich bin ganz aufgeregt damit. Ich bin damit richtig aufgeregt, ja, weil das jetzt so, der ist jetzt so der erste, ja, nach diesem Albumakt. Also nach diesem Album und diesem ganzen Konzerten zum Album ist das jetzt wieder so das Neue jetzt so. Und ich bin total gespannt, wie das jetzt, wie das ankommt oder angenommen wird. Ja, ja, ich bin richtig aufgeregt, muss ich sagen. Und ich hoffe aber, dass wir das so möglichst schnell irgendwie in die Welt schießen können, weil ich einfach, ich kann nicht mehr abwarten. Ich will wissen, was die Menschen denken, wenn sie es hören.
Na, und das erfährt man ja als Musikerin am besten und unmittelbarsten live. Und da steht ja auch schon so einiges im Kalender der beiden. Wie auch ihr Auftritt auf dem Reeperbahn-Festival.
Ja, und das wird aufregend. Oh mein Gott. Ich bin schon ganz kribbelig. Wir haben heute schon nochmal aufgebaut also für Live-Proben. Und ich bin on fire. On fire, das live zu spielen. Das ist ja auch immer dann irgendwie noch so eine Sache, dass so, klar, von den Schreibeprozessen und dann irgendwie mit Gitarre so ein bisschen irgendwie da so, das dann in so ein Live-Set auch zu bekommen. Also, dass man sich wohlfühlt und dass man sich gut fühlt beim Vorführen und dass es irgendwie auf alle Instrumente fein aufgeteilt ist und ob ich Bass spiele oder ob die Maschine Bass spielt oder so, irgendwie so diese ganzen Prozesse, die dann noch passieren, wenn man so ein Live-Set dann irgendwie an den Start bringt, da freue ich mich ganz doll drauf, ja, und bin richtig aufgeregt schon auch vor allen Dingen vom Reeperbahn-Festival, ja.
Ja, wir waren 2019 auf dem Reeperbahn-Festival als Besucher.
Ja.
Damals, um uns mit Maurice zu treffen,
ja,
von Staatsakt.
Haben wir den da überhaupt getroffen?
Wir haben den da auch getroffen, mhm. Aber vor allem weiß ich noch, dass wir, also das war dann ja das Jahr vor der Pandemie sozusagen, und dass wir so beide waren so, boah, nice, vielleicht können wir hier auch mal irgendwann spielen.
Vielleicht können wir auch irgendwann mal hier spielen, ja, voll.
Deswegen ist es irgendwie für uns auch ein lustiger und sehr schöner Kreis, der sich schließt.
Ja, für mich ist das auf jeden Fall ein krasser Aufregungskreis, auf der sich hier schließt. Das habe ich mir da gewünscht und jetzt geht das plötzlich in Erfüllung und ich bin ganz aufgeregt davon.
Das klingt doch alles hervorragend, finde ich. Noch steht nicht fest, wann und wo genau man Girlwoman auf dem Festival sehen können wird, aber dafür bleibt ihr am besten einfach auf der Seite oder irgendwann App des Reeperbahn Festivals up to date oder eben hier kommt ja sowas auch immer gern zur Sprache, wenn es denn soweit ist. So, und damit ist es hier auf jeden Fall soweit, allmählich meinen Hut zu ziehen. Wir sind am Ende dieser Folge Ruhestörung und schließen wie immer mit musikalischen Tipps unserer Gäste hier ab. Und der erste kam zunächst einmal von Rasmus.
Oh, ich hab einen Musiktipp. Wir haben letztes Jahr einen Support-Gig gespielt für Nation of Language. Das ist eine amerikanische Band, ich glaube aus New York, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Haben mit denen jedenfalls in Köln gespielt und die waren so sweete Menschen und es war einfach so ein schöner Abend mit denen. Und ich kannte die gar nicht vorher und hatte danach aber voll den Flash von der Musik und würde auf jeden Fall den Song September, heißt der, glaube ich. Ich gucke jetzt noch einmal kurz nach Oder September Again.
Ich glaube, der heißt September Again.
Oh, der ist so toll.
Ja.
Ja, also der Song heißt September Again, genau. Das ist einer meiner Lieblingssongs von denen.
Ich finde den neuen von Edwin Rosen ziemlich geil, muss ich sagen.
Ah, die Sterne. Mit den Sternen sind wir auch im September auf Tour übrigens, um jetzt mal eine Überleitung zu machen.
Perfekt gemacht, erspart mir hier sogar ein bisschen Arbeit. Axana hat mir im Nachhinein übrigens auch noch mal ein paar Tipps hinterher geschickt, die ihr wahrscheinlich in dem Moment nicht eingefallen sind. Und das waren 4 Degrees von Anoni und Hybris von Sevdalitsa. Hört auch da gerne mal rein. Ich bedanke mich jetzt erstmal für diese Anregung und auch bei den beiden, bei Rasmus und Axana, für das überaus nette Gespräch. Und bei euch natürlich wie immer fürs Einschalten, Weitersagen oder Kommentieren von Ruhestörung. Wir hören uns nächste Woche wieder, so ihr denn mögt, dann mit neuen Musikankündigungen für das Reeperbahn Festival und der Band Lyschko zu Gast. Bis dahin, macht's hübsch, cremt euch ein und tschüss. So you go.